Deutschlandfunk Kultur. Studio 9 mit Anke Schäfer. Zu Gast ist
Albrecht von Lucke, Redakteur bei den Blättern für deutsche und internationale Politik. Hallo, Herr von Lucke.
Guten Tag, Frau Schäfer.
Sie kommen aus dem Homeoffice, haben Sie mir gerade erzählt. Das ist angenehm, oder?
Es ist was völlig Neues. Es hat einiges für sich. Man kann dann noch, heute jedenfalls, sich an den Zeitungsstapel machen, der heute vor einem Anfang der Woche liegt, ansonsten völlig neu und immer noch mittlerweile aber schon etabliert. Also, aber es ist eine andere Situation.
Das heißt, ich höre so raus, Sie würden doch lieber gemeinsam mit den Kollegen im Büro sein?
Ja? Ja, absolut. Das ist natürlich ein Verlust dieses Jahres. Man hat nicht mehr direkte Kommunikation face-to-face. Also das ist schade, aber trotzdem auch erstaunlich, wie gut es funktioniert. Das muss.
Das heißt, man kann sich dann auf das, was man schreiben will, ganz doll fokussieren und wird gar nicht abgelenkt.
Ja, in der Tat. Vor allem, man reduziert manche Besprechungen. Man ist konzentrierter, das will ich schon behaupten und sagen. Aber Sie sagen zu Recht, der Austausch, gerade nach solchen Ereignissen wie denen der letzten Wochen, ist natürlich auch face-to-face ein guter. Aber es ist alles machbar. Wir haben das mit großem Erstaunen festgestellt. Unsere Monatszeitschrift Blätter für deutsche und internationale Politik, die funktioniert. Und das ist verblüffend, wie gut das dann auch über die Corona-Zeit geht.
Die uns natürlich noch ein bisschen länger begleiten wird, diese Corona-Zeit. Also gerade in den Nachrichten war es ja auch gesagt, bis Mitte März wird jetzt sozusagen die Verlängerung des Teil-Lockdowns angedacht von einigen Politikern. Gleich ist das unser erstes Thema, die mögliche Verlängerung des Teil-Lockdowns. Die bisherigen Maßnahmen gegen das Coronavirus haben nicht den erhofften Rückgang der Infektionszahlen gebracht. Die haben sich zwar auf hohem Niveau stabilisiert, aber sie sind nicht so zurückgegangen, wie das vielleicht wünschenswert gewesen wäre. Daher wird jetzt diskutiert, ob man den Teil-Lockdown verlängern muss, ob man den Lockdown verschärfen muss. Und der bayerische Ministerpräsident Markus Söder, der hat gesagt,
wir müssen uns leider mit der Tatsache vertraut machen, dass der Lockdown verlängert wird.
Ja, so sagt er das. Albrecht von Lucke, mein Gastredakteur bei den Blättern für deutsche und internationale Politik. Das ist fast schon abzusehen gewesen, oder? Was sagen Sie? Es ist nicht wirklich überraschend.
Nein, gar nicht. Gar nicht überraschend. Und eigentlich ein bisschen, wir haben es ja letzte Woche erlebt, das fand ich bedauerlich, eher ein Akt, den man strategisch klüger hätte vorbereiten können. Das war unausweichlich. Das exponentielle Wachstum ist zwar gestoppt. Wir wachsen jetzt quasi nicht weiter in Potenz, aber wir wachsen weiter auf dem gleichen Niveau. Die Plätze in den Krankenhäusern, vor allem auf den Intensivstationen, füllen sich dramatisch. Und wenn wir nicht quasi zumindest, und Selbststabilisierung wird wahrscheinlich nicht reichen, soweit, wenn wir nicht runterkommen bis Weihnachten, ist die Lage zunehmend dramatisch. Und dass es letzte Woche einen derartigen Kommunikationsgau gab, wenn ich das so nennen darf, zwischen Bundesregierung und Bundesländern, das war ungeschickt, denn man hätte durchaus da bereits klüger zusammenfinden können.
Ich meine, die Bundeskanzlerin hat sich auch letzte Woche wieder dafür ausgesprochen, dass man schon schärfere Maßnahmen ins Auge fassen kann. Sie war wieder diejenige, die da überstimmt wurde. Das hatten wir ja vor ein paar Wochen schon mal. Immer wieder dieses Ding, dass sie eigentlich sagt, lasst uns ein bisschen schärfere Maßnahmen ins Auge fassen und dass sie damit nicht durchkommt.
Absolut. Und in dem Falle war es aber meines Erachtens auch kommunikativ ganz schlecht eingetütet. Das war ja das letzte Wochenende, der Sonntag, als dann ganz spät eine Regierungs, nicht Erklärung, sondern aber ein Konzept aus dem Kanzleramt, aus der Bundesregierung rauskam, das dann die Länderministerpräsidenten doch sehr, sehr überfordert hat. Diese Ein-Personen-Regel auch gerade seitens der Kinderbesuche nachmittags, jedes Kind nur ein Kind als Besuch dauerhaft, das hat natürlich Protest gezeigt, das hätte man abfedern können und vor allem was.
Wie denn? Wie hätten Sie gedacht, dass man das hätte abfedern können?
Es hätte vor allem nicht am letzten Abend vor dem Wochenstart rauskommen müssen. Ich glaube, da wundert man sich manchmal auch, warum die Kanäle der Kommunikation nicht besser sind. Also das ist ja, es war ja absehbar, Sie sagten es zu Recht, es war absehbar, dass die Maßnahmen nicht greifen. Warum hat man da nicht strategisch frühere Bande aufgenommen? Denn eines ist eben, dass der Player, den ich den fast gravierendsten finde, die Protestwellen, den wir in der medialen Öffentlichkeit erleben, auch gerade durchaus seitens eines großen Boulevardblattes, das immer wieder draufkloppt, sobald eine Maßnahme nicht hinreichend austariert ist, das erzeugt natürlich ungemeinen Unwillen in der Bevölkerung. Und gerade letzte Woche war das meinem Eindruck nach auch ein massiver Autoritätsverlust für die Kanzlerin. Sie war ja danach auch ziemlich konsterniert nach dem Treffen mit dem Ministerpräsidenten. Das ist ein Problem. Die Regierenden verlieren zunehmend an Autorität. Und das macht es dann nicht leichter, Maßnahmen durchzusetzen.
Gut, also direkt nach dem Treffen war sie tatsächlich beschrieben worden als fahrig und die Kanzlerin, aber ob sie tatsächlich ganz an Autorität eingebüßt hat, weiß ich nicht, denn ihre Zustimmungswerte sind ja nach wie vor relativ hoch. Aber wenn wir jetzt nochmal auf diesen bevorstehenden Termin am Mittwoch blicken, Bund und Länder, da wird es natürlich auch um die Schulen gehen, um deutliche Einschränkungen des Präsenzunterrichts an Oberstufen und Berufsschulen. Darum wird es gehen. Und hier ist, was Manuela Schwesig, die Ministerpräsidentin in Mecklenburg-Vorpommern, dazu bei uns gesagt hat.
Ich glaube, dass die Strategie, wie sie Herr Spahn vorschlägt, eigentlich die richtige ist. Wir müssen dort, wo Infektionen auftauchen in den Schulen, möglichst Quarantäne machen, aber sofort testen mit Schnelltest, Antigentest, damit dann wieder Schüler und Lehrer schnell zurück in die Schule können. Das ist der sichere Weg für den Präsenzunterricht. Man muss sich darauf konzentrieren, wo die Infektionen sind. Und das ist die bessere Strategie. Wichtig ist aber, dass der Bund überhaupt diese Tests zur Verfügung stellt. Und da hätte er schon längst liefern müssen. Da kommt zu wenig.
Kommt da zu wenig?
Naja, das ist jetzt ein anderer Ansatz. Die Frage ist doch die, jetzt kommt ja der Vorschlag, inwieweit man sogenannten Hybridunterricht einführt, also die Trennung gewissermaßen, die Teilung der Schulklassen auf der einen Seite. Das ist ja ein präventiver Ansatz. Was Frau Schwesig hier vorschlägt, ist natürlich mehr das Nachsorgende, so kann man es nennen. Wenn sie sagt, hier sind Fälle aufgetreten, dann Quarantäne, Schnelltest. Ich bin mir nicht im Klaren, und das ist ein Teil des Problems, habe ich den Eindruck, dass hier nicht immer unterschiedliche Ansätze im Originären vorliegen. Man kann beides, glaube ich, durchaus zusammendenken. Es ist doch nicht abwegig zu überlegen, inwieweit bei höheren Klassen, das ist der Ansatz von Markus Söder beispielsweise, wenn es sich nicht um Abiturklassen handelt, diese Klassen geteilt, weil die dann eben Abitur machen müssen und besonders intensiv beschult werden müssen, man diese Klassen nicht teilen kann und auf diese Weise sowohl Entlastung, übrigens auch für die Lehrerinnen und Lehrerschaft, die ja auch gefährdet sind, die müssen auch durchhalten. Das ist noch eine gewisse Etappe, die wir vor uns haben. Also insofern finde ich, manchmal werden Konflikte aufgetan, die sich mir hier gar nicht aufdrängen, denn das scheint mir nicht ganz unvernünftig zu sein.
Wie sehen Sie denn die Frage, brauchen wir Föderalismus oder Zentralismus? Der regierende Bürgermeister von Berlin, der Michael Müller, hält es für möglich, dass es regionale Unterschiede geben kann.
Wir haben bundesweit ein Problem, alle miteinander. Nirgendwo sind die Zahlen wirklich gut, aber sie sind eben in einigen Bundesländern oder Regionen doch besser als in anderen. Und dass man dann gegebenenfalls bei einer weiterhin positiven Entwicklung auch früher Dinge möglich machen kann als in anderen Ländern, das ist durchaus auch eine Überlegung, die jetzt festgehalten wurde.
Das finde ich grundsätzlich gar nicht nur falsch. Ich würde sogar, wenn wir jetzt ein bisschen bilanzieren, feststellen, dass dieser jetzt ja über ja fast ein bald ins Dreivierteljahr gehend, ein gutes halbes Jahr, über ein halbes Jahr schon anhaltende Corona-Ausnahmezustand, nicht in rechtlicher Hinsicht, aber in faktischer Hinsicht, gesundheitspolitischer Hinsicht, dass dieser durch das Zusammenspiel von Bundesregierung und der Konkurrenz der Länder grundsätzlich durchaus nicht schlecht gehandhabt wurde. Wir haben ja eine neue Form von Checks and Balances, so kann man das nennen. Die Länder kontrollieren gleichsam die Bundesregierung. Sie kontrollieren sich übrigens auch wechselseitig. Es gibt eine gewisse Konkurrenz. Manchmal war viel zu viel Selbstprofilierung, sicherlich vor allem im Schlagabtausch Söder versus Laschet. Umgekehrt. Aber vom Grundprinzip hat das funktioniert. Es gibt auch einzelne Bereiche, in denen ich glaube, dass es tatsächlich noch regionale Unterschiede zu machen gilt. Aber es gibt natürlich auch große Bereiche und da ist der Schulbereich meines Erachtens der entscheidende. So sehr Schulpolitik Ländersache ist, wenn das nicht bundeseinheitlich geregelt wird, dann wird es weiterhin Attacken geben und Anfragen, ist das gerecht zugunsten aller Schüler geregelt? Deswegen glaube ich, gilt es vor allem auch zunächst mal die bundesweit einheitlich zu regelnden Bereiche zu identifizieren und dann auch klar gemeinsam zu regeln.
Mein Gast in dieser Mittagsstunde ist Albrecht von Lucke, Redakteur bei den Blättern für deutsche und internationale Politik, auch Jurist und eben Publizist. Und wir gucken auf die Themen des Tages und waren eben schon gedanklich bei Corona und bleiben da auch noch einen Moment, denn Weihnachten steht ins Haus. Die Frage ist, wie können wir dieses Fest feiern, dass es alle wirklich froh macht, so wie sonst auch. Aber auch Silvester steht natürlich ins Haus. Und da gibt es die Frage, soll es ein Böllerverbot an Silvester geben?
Als erstes Land Europas haben die Niederlande ein vollständiges Feuerwerksverbot zu Silvester verhängt. Raketen und Böller dürfen weder gekauft noch gezündet werden. Damit will die niederländische Regierung das Gesundheitssystem entlasten. In Deutschland müssten die Städte und Kommunen über ein Böllerverbot entscheiden und auch durchsetzen und kontrollieren. Berlin Köln oder Stuttgart diskutieren bereits darüber.
Also das hat Tobias Betz jetzt hier für uns zusammengefasst. Herr von Lucke, was denken Sie denn? Wären Sie für ein Böllerverbot?
Das wäre ich, aber das ist vielleicht eine ganz persönliche Einstellung. Ganz, ganz grundsätzlich sowieso.
Generell für jedes Jahr, da haben Sie aber viele Menschen gegen sich.
Sie können das natürlich, ja, Sie haben ja völlig recht. Nein, aber ich sage nur ganz, ich bin da, glaube ich, zu unumwunden zu, durchaus sehr grün geprägt. Und der alte Spruch, Brot statt Böller, den finde ich grundsätzlich sehr gut. Also ich leide in keinster Weise darunter oder würde in keinster Weise darunter leiden, wenn die Böllerei mal nicht stattfindet. Und ich finde es auch bemerkenswert, ohne dass ich da sagen würde, dass es verboten werden muss. Das ist jetzt nur persönlich. Ich finde das hoch bemerkenswert. Sie haben es gerade gebracht, ich kannte die Meldung nicht, dass die Niederlande, das muss man sich bewusst machen, ein hochliberales Land, ein absolut von uns ja als fast Hort der Freiheitlichkeit und so weiter mit vielen Dimensionen, Haschfreigabe und was nicht alles, konnotiertes Land, dass die in der Lage sind, die Zahlen sind bei ihnen dramatischer, das wissen wir, aber dass die in der Lage sind, wir können das und wollen das pauschal verbieten. Ich finde es schon bemerkenswert, dass wir über eine solche Frage uns derartig Gedanken machen müssen. Und das zeigt ein bisschen natürlich zu Recht, das Recht und die Freiheit jedes Einzelnen, aber auch die Schwäche einer Politik, die darüber ernsthaft diskutieren muss. Denn ich finde, wenn es gute Gründe dafür gäbe, und die, glaube ich, gibt es. Es gibt die Gründe, dass Menschen sich sehr nahe kommen können beim öffentlichen Böllern. Es gibt auch die Gründe, dass möglicherweise und übrigens Menschen noch zusätzlich ins Krankenhaus eingeliefert werden. Die Krankenhäuser sind ohnehin belastet. Es gibt oftmals Notdienste an Silvester. All das könnten Gründe sein, zu sagen, wir können einmal darauf verzichten. Aber da sieht man dann auch ein Stück weit, so stark ist die Politik dann doch oftmals nicht.
Sie meinen, sie ist nicht so stark, weil sie sich nicht gegen die vielen stellen will, die so gerne böllern?
Ja, ich sehe insgesamt, das ist für meine, ist ja schön, dass wir, finde ich, auch darüber sprechen. Ich sehe in dieser ganzen großen Corona-Auseinander, wir sprachen ja auch das Erscheinungsbild gerade von letzter Woche. Sie haben völlig recht, die Werte von Merkel sind immens. Aber wir erleben doch trotzdem, wie sehr sich in all diesen Debatten die Individualinteressen aus der Gesellschaft in einer Vernehmlichkeit artikulieren. Und wir sehen es übrigens radikal auf der Straße. Erinnern wir uns an die Bilder von vor 10 Tagen. Wie schwer es dieser Regierung in einem solchen, sicherlich für die 70 Jahre Bundesrepublik exorbitanten Ausnahmefall ist, ihr schwerfällt, sich durchzusetzen. Das ist, finde ich, ein bemerkenswertes Phänomen. Und das lässt über diese ganz grundsätzliche Frage, was ist die Autorität der Politik, tiefer nachdenken und diskutieren.
Wenn die Politik es jetzt verfügen würde, dann wäre immer noch die Frage, wie lässt es sich tatsächlich auf der Ebene der Polizei durchsetzen? Und da hat die Gewerkschaft der Polizei jetzt gerade schon gesagt, es sei nicht umsetzbar, ein Böllerverbot. Das sei unrealistisch. Die Menschen hätten noch Böller zu Hause vom letzten Jahr und würden auf jeden Fall auf die Straßen gehen und böllern. Und die Polizisten sehen sich sozusagen, sagt die Gewerkschaft, nicht in der Lage.
Naja, das finde ich gut gemacht. Aber wenn wir ehrlich sind, wissen wir doch ganz genau, die Bestandteile, die noch da sind, die sind natürlich nicht annähernd dem zu vergleichen, was am Ende des Jahres verkauft wird. Das ist ein ungeheurer Wirtschaftsfaktor, deswegen spielt er übrigens natürlich auch eine Rolle, spielt sicherlich für die verschiedenen Läden eine Rolle, er spielt für die Industrie eine Rolle. Es würde, ich kann es sogar noch hinzufügen, sicherlich würde sogar aus dem naheliegenden Ausland manches rübergeholt, aber es wäre nicht ansatzweise dem gleich, was verböllert wird unter normalen Voraussetzungen. Und insofern glaube ich, würde alleine ein solcher Entschluss würde ungemein viel ausmachen. Und ich sage mal ganz ehrlich, ich finde, es gibt in diesem Jahr, dass ein solches Ausnahmejahr ist, vielleicht auch mal Gründe zu sagen, wir ändern an unserem Modus was. Ja? Also ob es wirklich ein solches Versäumnis wäre und ein solcher Verlust, wenn man dieses Jahr einmal nicht böllern würde oder vielleicht sogar einmal in Stille das Jahresende beginge. Das hielt ich für eine bedenkenswerte Überlegung.
Finde ich ehrlich gesagt gar keine schlechte Idee. Und was denken Sie aber über Weihnachten? Weihnachten in der Stille zu feiern, gut, könnte man auch sagen, warum nicht? Ist sowieso auch ein Fest der Einkehr. Vielleicht werden ja am Mittwoch die Kontaktbeschränkungen tatsächlich nochmal verschärft und dann können sich vielleicht nur noch maximal 5 Personen aus 2 Haushalten treffen. Bisher wurde noch gesagt, naja, vielleicht gibt es Ausnahmen für Kinder und für Weihnachten, aber wenn nicht, ja.
Erstmal würde ich ganz klar sagen, dass es sich bei Weihnachten um ein anders verortetes und auch wirklich anders werthaltiges Fest handelt. Ich würde schon da betonen, dass wir ja doch eine christlich grundierte Gesellschaft noch immer ein Stück weit sind. Oder jedenfalls auch selbst im grundgesetzlichen Verständnis nach, dass eine gewisse Tradition darstellt, die wir zu pflegen haben. Und daher, vor dem Hintergrund bin ich der Meinung, muss man schon das Weihnachtsfest als etwas Besonderes ansehen. Und ich verstehe sehr grundsätzlich schon, dass zum Beispiel das Bedauern, wenn ich mir das vorstelle, wenn Großeltern zum Beispiel Schwierigkeiten hätten, denken wir mal beispielsweise den Fall, dass 2 Großeltern Familien nicht zu ihren Enkelkindern kommen könnten.
Weil es dann 3 Familien
wären, dann hielte ich das schon für einen Einschnitt, der für viele eine echte Härte wäre und die ich höher, weit, ich sage es bewusst, durchaus weit höher verorten würde, als die Tatsache, dass man an Silvester mal Ruhe gibt.
Deutschlandfunk Kultur hören Sie. Albrecht von Lucke, mein Gast, Redakteur bei den Blättern für deutsche und internationale Politik. Und wir gucken jetzt nochmal zurück aufs Wochenende, auf den Parteitag der Grünen nämlich. Da passt es, dass heute Vormittag die UNO einen neuen weltweiten Treibhausgasrekord gemeldet hat, trotz der Corona-Maßnahmen, die ja weltweit gelten. Das heißt, das Klima wird sich einfach weiter wandeln. Es wird wärmer werden. Und es sind ja eigentlich die Grünen, die den Klimaschutz sich auf die Fahnen geschrieben haben. Es war natürlich ein digitaler Parteitag und es wurde ein neues Grundsatzprogramm verabschiedet. Und bei dieser Gelegenheit haben die Grünen nochmal bekräftigt, wir wollen wirklich Regierungsverantwortung im Bund übernehmen. Und das ist hier, was Parteichef Robert Habeck gesagt hat.
Optimistisch arbeiten wir an Lösungen und für diese Lösungen kämpfen wir um die Macht. Macht, das ist in unserem Kosmos oft ein Igitt-Begriff gewesen. Aber Macht kommt ja von Machen.
Ja, so hat er das gesagt. Herr von Lucke, Sie haben den Parteitag so beobachtet. Hatten Sie das Gefühl, die Grünen sind auf einem guten Weg, um an die Macht zu kommen?
Ja, das sind sie rein objektiv betrachtet vor allem auch. Sie wissen ganz genau, dass der Umstand, dass die SPD klar gesagt hat, und ich glaube, die SPD wird sich dran messen lassen müssen, wir machen nicht noch einmal den Aufschlag mit einer CDU, bedeutet faktisch, dass die Grünen in jedem Fall an einer Regierung beteiligt sein werden, egal was da kommt. Und das haben sie an diesem Parteitag noch einmal mit aller Werbe unterstrichen. Es ist übrigens auch der dritte Anlauf, das muss man sich bewusst machen. Sie wollten ja bereits 2013 eine Option zumindest erwägen. Damals fand statt Schwarz-Grün, was möglich gewesen wäre, nicht statt. Damals waren die Differenzen zu groß. 2017 kam noch einmal die FDP dran. Aber das war noch ein zweites, ein drittes, Entschuldigung, jetzt bin ich... Es gab zwei Optionen bereits davor. 2017 war jetzt große Koalition. Aber schon 2009 hätten
Jamaika
sie...
Und Jamaika war gescheitert.
Jamaika, so ist es. Jamaika, so, Sie sagen es vollkommen richtig. Mhm. Genau, 2013 einmal die Schwarz-Grüne, dann Scheitern von Jamaika. Und das Ironische ist, Jamaika das Scheitern. Aber das Vorspiel von Jamaika war natürlich die beste Vorbereitung für die Grünen, jetzt wirklich Schwarz-Grün anzustreben. Mhm. Und das ist der absolute Wille. Sie wollen ran nach 15 Jahren in der Opposition.
Mhm. Und jetzt haben sie dieses Grundsatzprogramm verabschiedet. 2002 war das letzte, jetzt also 8 Jahre später ein neues. Wichtige Punkte darin. Keine strikte Ablehnung der Gentechnik mehr, ein klares Bekenntnis zur Marktwirtschaft, Bundeswehreinsatz ohne UN-Mandat wird nicht mehr grundsätzlich ausgeschlossen und ein klares Bekenntnis zu Staat und Polizei. Ist natürlich für Urgrüne schwer wahrscheinlich, das mitzutragen.
Das ist es vor allem in einem noch viel vielleicht gravierenderen Punkt, der das den absoluten Wechsel auch der Grünen, die Veränderung deutlich macht. Sie haben sich beispielsweise neben vielen anderen Sachen, Sie haben einige erwähnt, auch vor allem von der Idee bundesweiter Volksentscheide verabschiedet. Und das ist hochinteressant. Man merkt, dass das, was die Grünen, ihr erstes Grundsatzprogramm stammt aus dem Jahre 80, also ist 40 Jahre alt, was die Grünen damals noch verkörpert, nämlich eine Antiparteienpartei zu sein, letztlich mit Volksentscheiden gegen die Parteien im Bundestag auch zu optieren, gerade nicht eine normale parlamentarische Partei sein zu wollen. Das hat sich vollkommen verkehrt. Jetzt sind sie für Räte für Beratung, die unterstützen, aber sie wollen unbedingt die parlamentarische Demokratie verteidigen. Deswegen sind sie gegen ein Nebeninstitut wie Volksentscheide, die, so ist der Vorwurf, und das ist nicht ganz falsch, die Sorge beinhalten, dass sich damit gewissermaßen eine Nebenregierung, das Volk direkt populistisch durchsetzt. Also sie verteidigen mittlerweile maximal die parlamentarische Demokratie. Sie sind für eine sozial-ökologische Marktwirtschaft. Sie haben sich sogar klar auf den Boden auch der NATO gestellt. Also alles Dinge, die tatsächlich in den 40 Jahren sich verändert haben. Aber ich würde das als einen großen Lernprozess begreifen und beschreiben, der die Grünen in die Lage versetzt hat, die Realitäten anzuerkennen und trotzdem sehr grundlegende Veränderungen zu fordern. Denn gerade das, was sie weiter ökologisch fordern, ist nicht unerheblich und versucht, den Anforderungen gerecht zu werden.
Gut, aber darüber hat es ja genau Streit gegeben. Also das 1,5-Grad-Ziel muss sozusagen erreicht werden. Und dann hat es hinter den Kulissen offenbar sozusagen Verhandlungen gegeben, sodass es keine offizielle Abstimmung auf dem Parteitag gegeben hat. Und da haben Habeck und Frau Baerbock vielleicht sich auch klug verhalten, weil vielleicht hätten sie eine Kampfabstimmung auch da verloren und dann hätten sie nicht gut dagestanden. Aber wie werden, was denken Sie, Herr von Lucke, die Aktivistinnen zum Beispiel von Fridays for Future das aufnehmen? Wir hören mal eine Leonie Bremer, die hat das Folgende gesagt.
Ihr habt es in der Hand, diese Maßnahmen zu entwerfen, den Anforderungen von Paris und einer gerechten Gesellschaft gerecht zu werden. Ihr profiliert euch am meisten über Klimaschutz. Also müsst ihr beweisen, dass ihr Politik und Kompromisse auf dem 1,5-Grad-Ziel aufbauen könnt.
Da spricht doch, finde ich, so eine leichte Enttäuschung raus, dass man sich doch mehr wünscht von den Grünen in Sachen Klimaschutz.
Absolut. Und das wird auch von der Realität vor allem spätestens in einem Jahr, wenn die Grünen in Regierungsverantwortung gehen müssen. Und aller Voraussicht nach, das ist ja absehbar, an der Seite der CDU. Das ist übrigens auch der zweite Punkt, der ganz entscheidend ist. Der ganze Parteitag war die Vorbereitung auf eine CDU-Grünen-Koalition. Von einer linken Option war überhaupt nicht die Rede. Das ist etwas, was die Grünen meines Erachtens zu Recht, übrigens auch als völlig unrealistisch zum gegenwärtigen Zeitpunkt, eigentlich abhaken. Aber die Enttäuschungen sind vorprogrammiert. Und eigentlich war das auch ein Parteitag in Vorbereitung von Enttäuschung beziehungsweise in einem Abmildern von möglichen Enttäuschungen. Wenn es Maximalforderungen gegeben hätte, wie beispielsweise das 1,5-Ziel in Reinkultur, das jetzt ja quasi, Sie haben es beschrieben, weicher gemacht wurde. Man strebt es an, aber man ist vor allem bemüht, mindestens höchstenfalls 2 °C als Erwärmung zu verhindern. Das ist das Minimalziel. Mehr will man versuchen, aber es ist eben nicht kategorisch. Das ist natürlich ein Punkt, an dem Fridays for Future Druck machen wird. Damit werden die Grünen, das ist aber die alte Tradition, sie werden damit leben müssen. Sie werden weit stärker damit natürlich noch leben müssen, wenn sie erst in der Regierung sind.
Mhm. Also Sie sehen, Sie haben Sie ja gesagt, absolut in der Regierung, die Grünen. Sie meinen, das kann gar nicht anders kommen.
Was wäre denn noch vorstellbar? Das muss man sich bewusst machen. Eigentlich, um es noch deutlicher zu sagen, da sich die SPD eigentlich in einer Regierung mit der CDU verabschiedet hat, dezidiert gesagt hat, wir gehen da nicht noch einmal rein, ist das, man muss es auf den Punkt bringen, ist eigentlich das, was wir als Schwarz-Grün, als einzige rechnerische Zweierkoalition gegenwärtig als Möglichkeit haben, ist nichts anderes als die Fortsetzung der Großen Koalition. Das ist nämlich die letzte Zweierkonstellation, eben dann mit grünen Vorzeichen. Und daneben sind auch alle anderen Optionen, die noch im Raum sind. Es gibt ja diese Überlegung einer grünen Ampel, also mit SPD und FDP. Auch das wäre eine Beteiligung der Grünen. Sie werden immer im Rennen sein, aber ich gehe damit davon aus, dass es auf jeden Fall eine schwarz-grüne Koalition gibt. Und übrigens auch ziemlich klar, dass die CDU deutlich stärkste Partei wird. Die CDU wirklich schlagen können, das ist die CDU zum gegenwärtigen Zeitpunkt selbst. Die CDU muss den besten Kandidaten finden, dann sind sie eigentlich bei dem Vorsprung, den sie zu den Grünen haben, unschlagbar. Aber die Grünen haben die Chance, als eine starke zweite Partei dann die schwarz-grüne Koalition zu machen.
Mein Gast, um gemeinsam mit mir auf die Themen des Tages zu gucken, ist Albrecht von Lucke, Jurist und Politikwissenschaftler. Schön, dass Sie dabei sind, schön, dass Sie uns zuhören. Die vergangene Woche ist für die AfD ganz gut gelaufen, Herr von Lucke. Die hat nämlich eine Menge Aufmerksamkeit bekommen, ne? Kann man nicht anderes sagen.
So lala. Aufmerksamkeit ist das eine, haben Sie recht. Ja,
zum Beispiel auch die Aktuelle Stunde dann im Bundestag. Manche sagen ja, das war eigentlich ein Fehler, eben auch in Sachen Aufmerksamkeit. Mhm. Wir müssen nochmal sagen, warum es so war. Die AfD hatte ja Gäste in den Bundestag eingeladen und diese Gäste haben dann Abgeordnete beleidigt, gegen ihren Willen gefilmt, dann live ins Internet tatsächlich auch gestreamt. Und jetzt ist die Frage, soll die AfD verboten werden? Der Vorsitzende der Innenministerkonferenz Meyer schließt ein solches Verbotsverfahren gegen die AfD nicht aus und der CSU-Landesgruppenchef Dobrindt hat auch einen Vergleich mit der NPD gezogen. Was sagen Sie, Herr von Lucke, sollte die AfD verboten werden?
Nein, das glaube ich in der Tat nicht. Und das ist das Problematische der letzten Woche. Sie haben völlig recht, sie hat enorme Aufmerksamkeit bekommen, vor allem deshalb, und das ist das Problem, sie hat ein Protest rechtsradikaler Natur. Ich sag mal, eine APO von rechts, übrigens auch interessant, die Grünen sind aus der APO von links erwachsen, weil wir nochmal die Brücke schlagen wollten. Mhm. Damals war, das war das Grundmovens, daher kamen die Grünen. Heute kommt die APO von rechts und sie hat den Bundestag belagert. Das war das, was wir letzte Woche mit brutalen Bildern, übrigens auch harten Übergriffen gegen die Polizei erlebt haben. Und die AfD hat die Brücke in den Bundestag gebaut. Für Angehörige dieses Protestes, sie hat wissenden Auges jedenfalls 3 ihrer Abgeordneten. Man darf sie nicht alle in Misskredit bringen, aber 3 haben es dezidiert getan. Und deswegen waren die Entschuldigungen, die Alexander Gauland, der Fraktionsvorsitzende, brachte, im Kern unglaubwürdig und eigentlich Heuchelei, als er sagte, das haben wir nicht gewusst. Nein, man wusste, welche Leute es sind. Aber jetzt kommt das Problem. Auch wenn damit zunehmend der Punkt der ist, dass man sieht, die AfD hat ein antidemokratisches Verständnis. Sie will mit den Mitteln der Demokratie, die parlamentarische und den Bundestag untergraben. Halte ich es für ausgesprochen gefährlich, diese Partei im Wege des Verbotes zu verbieten, weil damit ein Protest, der jetzt im Parlament sich abspielt, quasi verdrängt würde und sich meinem Eindruck nach eher noch mehr radikalisieren könnte. Mhm. Also das halte ich für das Problem.
Okay, das heißt, man müsste andere Möglichkeiten finden, mit der AfD und diesen Tabubrüchen umzugehen. Eben kein Verbot, sondern wie könnte man damit umgehen?
Ich glaube, dass wir nichts anderes mehr brauchen als die harte Auseinandersetzung. Deswegen glaube ich auch, was Sie vorhin sagten, ja, es ist wahr, es wurde gefragt, war diese besondere Stunde im Parlament, war es richtig? Ich glaube sehr wohl, dass es richtig war. Man muss deutlich machen, was die Strategie der AfD ist. Und wir haben ja auch gesehen, nichts hat der AfD durchaus mehr geschadet als die Nähe zur Verfassungswidrigkeit. Also die Tatsache, dass der Verfassungsschutz sie beobachtet, die halte ich für ausgesprochen richtig, weil viele AfD-Mitglieder sich durchaus fragen, wird das sowohl meiner Karriere gerecht, ist das noch? Und manche, das glaube ich durchaus, sind auch nicht des Willens, so weit gehen zu wollen. Man muss noch deutlicher machen, dass es denen vielleicht, die noch nicht klar genug sich entschieden haben, vielleicht auch Abstand zu nehmen, dass die Höckes und Gaulands und zum Teil eben noch viele andere mittlerweile auf einem echt antidemokratischen Weg sind. Ich glaube, das ist der Weg. Denn eines ist ja richtig. Sie haben gesagt, NPD-Verbot, Gleichsetzung. Heute in der Tat, die AfD ist so stark. Das war ja der Grund, warum die NPD nicht verboten wurde. Die NPD wurde nicht deswegen nicht verboten, weil sie nicht antigrundgesetzlich, antidemokratisch wäre. Sie wurde nicht verboten, weil sie zu schwach war. So ist die Voraussetzung des EuGH. Sie muss so stark sein, dass sie wirklich eine Gefährdung darstellt für die Demokratie. Das ist sie nicht. Die AfD ist natürlich so stark. Man hätte gute Gründe, wenn sie denn wirklich verfassungswidrig wäre, sie zu verbieten. Aber ich glaube, damit würde man tatsächlich eher der Radikalisierung auf der Straße noch mehr Vorschub leisten. Und die ist meines Erachtens die vielleicht noch gefährlichere Form.
Okay, aber auch eine harte Auseinandersetzung würde ja dann immer wieder bedeuten, dass man sich auf das, was die AfD eben sagt oder wie sie agiert, einlässt, das ernst nimmt, darüber diskutiert. Und wenn dann zum Beispiel so ein Wort wie Ermächtigungsgesetz kommt, dann muss man eben darüber diskutieren. Das heißt, es gibt Leute, die sagen, eigentlich könnte man die AfD fast wie Kinder betrachten, und Erziehungsberater würden zugewandt bleiben, dann die Aktion, die sozusagen getan wird, zwar missbilligen, aber sie zur Kenntnis nehmen, ihr aber nicht die große Bühne geben und eben ja sozusagen schon wissen, was da passiert, aber nicht zu sehr darauf eingehen.
Ich würde es genau umdrehen, weil man muss sich ja bewusst machen, diese Forderung, diese absolute Kritik, zum Beispiel den Begriff Ermächtigungsgesetz, trägt nicht die AfD primär aus. Das ist längst auf der Straße und übrigens auch im Internet in einem ungeheuren Maße unterwegs.
Aber die AfD macht es sich zu eigen.
In der Tat, die AfD
bringt es in den Bundestag.
Jetzt, genau. Und ja, da muss man sich doch gerade umgekehrt fragen, ist der Bundestag nicht vielleicht sogar genau das Richtige, der richtige Bereich, um in einer großen öffentlichen Debatte den ganzen Irrsinn dieser Benennung kenntlich zu machen. Wie auch die Tatsache, dass beispielsweise von Ken Jebsen und den ganzen Querdenker-Demonstranten jetzt etwas gefordert wird wie ein Widerstandsrecht nach Artikel 20 Absatz 4 gegen eine vermeintliche Merkel-Diktatur. Ich glaube, also um es umzudrehen, es ist in der AfD und den Notwendigkeiten der Auseinandersetzung eine Chance der Gestalt, dass wir im Parlament die Delegitimierung derer betreiben können, die die Demokratie delegitimieren wollen. Also, denn wenn wir uns bewusst machen, wenn es nur noch auf der Straße stattfindet und das Verbot der AfD wird den Corona-Leugnern eher Vorschub leisten, es wird denen eher, die radikal sind, auf der Straße Vorschub, weil sie sagen, hier wird eine Partei ausgegrenzt, das ist wieder ein Werk der Mainstream, ein Werk der Mainstream-Demokratie, wir werden ausgegrenzt, das wäre ganz fatal. Also insofern sehe ich eine Chance darin, der AfD auch im Bundestag offen zu begegnen und das dann auch kenntlich zu machen.
Sagt Albrecht von Lucke. Wer wird Außenminister im Kabinett von Joe Biden in den USA? Das könnte der Diplomat Anthony Blinken werden. Joe Biden will das wohl morgen verkünden. Der war 2013 bis 2015 unter Obama stellvertretender nationaler Sicherheitsberater und später auch Vize-Außenminister. Albrecht von Lucke, mein Gast hier, Sie sind ja schon auch jemand, der sich die transatlantischen Beziehungen sehr genau anguckt. Was halten Sie von dieser Personalie? Der Herr Blinken gilt, glaube ich, als sehr proeuropäisch.
Absolut. Vor allem, das ist die Rückkehr zum Multilateralismus. Das ist etwas, was ich meine, eine große Hoffnung zumindest ist, nämlich die Tatsache, dass man sich wieder auf internationale Kodifikationen verständigt. Biden hat ja auch gesagt, gerade was wir am Wochenende, war ja der große G20-Gipfel, nochmal in Reinkultur von Donald Trump gehört haben, angeblich Klimaabkommen als ein Abkommen allein zulasten der USA, das wird von Biden damit konterkariert. Und Blinken ist jemand, der dafür bekannt ist, einerseits proeuropäisch zu sein, auf der anderen Seite aber auch natürlich letztlich wieder so etwas wie die alten Beziehungen auch sicherlich die NATO, beispielsweise etwas, was die Grünen übrigens auch sehr befördert haben jetzt auf dem Parteitag, wieder ein Stück weit herzustellen. Und damit ist es eine Rückkehr zu einem Zustand, der davor wenigstens geordnet war, ohne dass es nicht weiterhin große Probleme geben wird.
Mhm. Aber insgesamt ist das eine positive Nachricht, oder? Wenn
Absolut.
Sich die USA dann wieder global engagieren.
Absolut. Also wenn wir auch an andere Ereignisse denken, es ist ja so, dass Trump ein großes Projekt hatte. Erstens vor allem Zerschlagung all dessen, was Obama gemacht hat. Es war eine absolute Anti-Obama-Regierung. Das hat man ja mehr und mehr gemerkt. Er wollte quasi die Obama-Zeit ungeschehen machen. Und er hat vor allem Abschied von allen Kodifikationen genommen, die die Amerikaner noch eingebunden haben. Dieser Rückzug beispielsweise, jetzt haben wir es ja noch einmal erlebt, auch der totale Rückzug aus Afghanistan. Also letztlich die Bereitschaft, in vielen Bereichen ein totales Vakuum zu hinterlassen. Die ordnungsstiftende Rolle der Vereinigten Staaten, übrigens, die immer auch eine war, das will ich gar nicht beschönigen, die auch immer America First durchaus im Schilde führte. Es war keineswegs Ordnungspolitik zum reinen Wohle der Welt, sondern es war aber immer eine Bereitschaft zu sagen, man ist ein Stück weit auch präsent, um an globalen Lösungen zu arbeiten. Das hat Trump völlig konterkariert und damit hat er natürlich vielen Platz gemacht, wie auch vor allem den Russen, vor allem Putin. Und da wird Biden, glaube ich, anders intervenieren und andere Positionen beziehen.
Mhm, das wird interessant, wie die beiden interagieren werden und in Sachen Rückzug. Die USA haben sich am Samstag aus dem Rüstungskontrollvertrag Open Skies zurückgezogen. Das ist ja ein Vertrag, mit dem Vertrauen gefördert werden sollte, Konflikte abgewendet werden sollten. 30 teilnehmende Länder konnten da militärische Beobachtungsflüge in den jeweiligen anderen Lufträumen machen. Das läuft natürlich auch weiter, aber die USA haben sich eben zurückgezogen. Und die USA unter Trump sagen, ja, Vertragsverstöße hat es gegeben auf russischer Seite. Vielleicht wird Biden das auch wieder rückgängig machen, aber wenn die sich getroffen haben, sie haben das beobachtet, Biden und Putin, wie wird das wohl sein?
Das ist hochinteressant. Biden hat das selber beschrieben. Es gibt, glaube ich, in seiner Biografie die schöne Wort. Er traf Putin das erste Mal. Er sagte, Putin fragte ihn, wie es ihm geht, und er sagte Biden wohl, ich schaue ihn in die Augen und ich sehe keine Seele.
Das hat er gesagt.
Ja, das ist wohl wirklich, es sei denn, er hat es fingiert in seiner Biografie. Putin hat ihm aber wohl nicht widersprochen. Nein, Putin hat dann wohl daraufhin reagiert mit dem coolen Satz, wir verstehen uns. Also will sagen, und das ist das Interessante, hier war ganz klar, man begegnet sich durchaus gegnerisch, aber, und das macht es so spannend, im Falle von Open Sky oder auch des New Start-Abkommens, das ist ein zweites Abkommen, was Anfang Februar dieses Jahres ausläuft, das letzte Abrüstungsabkommen. In beiden Fällen haben Russen wie Amerikaner eigentlich ein originäres Interesse daran, wieder zu einer Kodifikation zu kommen. Trump hingegen hat das alles zerschlagen. Er hat gerade auch im Fall von New Start gesagt, solange die Chinesen nicht dazukommen, habe ich gar kein Interesse daran, dieses Abkommen zu reorganisieren. Jetzt könnte es tatsächlich sein, dass gerade, obwohl sich Biden und Putin, glaube ich, keine Illusionen darüber machen, mit wem sie es zu tun haben, dass sie aus gemeinsamem Interesse, auch gerade, wir haben es angesprochen, vom Open Sky Abkommen, ein Interesse darauf dazu haben, zurückzukommen zu einem Abkommen, weil Open Sky bedeutet, man beobachtet, was die anderen jeweils unternehmen, sieht also auch deren Rüstungsanstrengungen und ist damit in der Lage, aber auch klare Sicherheit für sich zu haben, ob wirklich etwas Übergriffiges stattfindet. Also ein Stück weit eine Kontrolle aus Misstrauen, die ein Stück weit noch aus dem alten Kalten Krieg kommt, aber die damit auch eine Regulierung ermöglicht. Das könnte gemeinsames Interesse jetzt von Putin und Biden sein.
Also da könnte sich einiges tun. Wir werden es weiter beobachten. Albrecht von Lucke ist hier zu Gast in dieser Mittagsstunde. Gleich nach den Nachrichten geht es bei uns nach Baden-Württemberg. In Baden-Württemberg soll es nämlich eine Internetwache geben, wo man dann die Dinge digital anzeigt, die man anzeigen will oder wenn man in Kontakt treten möchte mit den Beamten wegen Corona. Herr von Lucke, das ist, glaube ich, schwierig, oder? Wenn man nicht mehr so richtig Eye-to-Eye zur Polizei gehen kann.
Ja, ganz irritierend. Ich finde es zwar auch richtig, dass man es machen kann als zukünftige Möglichkeit, aber dass es ausschließlich so sein soll, halte ich für nicht. Das ist es nicht. Ne? Das kann auch nicht sein. Wäre ja auch erstaunlich, weil man muss dann sagen, dann wird einerseits, glaube ich, Denunziation, kann man sagen, auch Vorschub geleistet. Also die Tatsache, dass man einem Kontrollblick quasi aus und auch live eine Anklage oder eine, es geht ja nicht um Anklage, aber eine Strafanzeige machen muss, ist, glaube ich, allemal positiv. Und auch vor allem, es würde, glaube ich, auch dem Sicherheitsbedürfnis abträglich sein, wenn man die Polizisten nicht mehr live auf der Wache erlebt.
Absolut. Wir werden Näheres gleich erfahren nach den Nachrichten. Und Ihnen danke ich ganz herzlich, dass Sie hier waren in dieser Stunde.
Es war mir eine Freude. Danke.